Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin und Unternehmerin. Unser Ziel ist es, dir und Ihnen die Welt der Finanzen und alles, was damit zu tun hat, näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und Eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Heute geht es um Finanzen im weiteren Sinne, wichtig für die Absicherung. Ja, heute also nochmal herzlich willkommen, Vera Feigl, die wir ja schon aus zwei früheren Folgen kennen, Rechtsanwältin in der Familienkanzlei im Alstertal, die auch unseren Blog bereits mit mehreren Beiträgen bereichert hat. Und heute haben wir mal wieder ein Thema, was primär rechtlich eben ist, weshalb ich mich sehr freue. Herzlich willkommen zu dieser Folge.
Vielen Dank, Frau Hauf, für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Freue ich mich, eine weitere Folge zu machen. Und das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt.
Ja. Genau, es geht ja um den Ehevertrag, haben wir gesagt, also schwerpunktmäßig. Da würde ich sagen, aus meiner Sicht in der Beratung, Finanzplanung ist ja immer auch Lebensplanung. Und zur Lebensplanung werden wir gleich gucken, wann man einen solchen Ehevertrag schließt. Vor der Ehe kann man das eigentlich auch noch machen, wenn man schon verheiratet ist. Wann bietet sich das denn an, dass man so einen Ehevertrag schließt? Und was ist es überhaupt?
Genau, was ist es? Da würde ich erstmal mit einsteigen. Was ist der Ehevertrag? Der Ehevertrag ist erstmal ein privatrechtlicher Vertrag. Also zwei Partner, die heiraten wollen, können einen privaten Vertrag miteinander schließen und der dient der individuellen Gestaltung des Ehelebens, kann man mal so kurz zusammenfassen. Da kann man verschiedene Aspekte drin berücksichtigen und das sind vor allem die familienrechtlichen Grundlagen, die da verankert sind und das regelt dann das Zusammenleben. Aber, und deswegen die Schnittstelle ja zu Ihrem Bereich, die wirtschaftliche Planung und die Lebensplanung im Hinblick auf die Finanzen für die Ehe.
Genau, also es ist ein sehr unromantisches Thema, würde ich mal sagen. Und die wenigsten Menschen und speziell auch die wenigsten Frauen, die ich so aus meiner Berufspraxis jetzt kenne und mit denen ich in Verbindung bin, aber auch ich persönlich, würde sagen, naja, jetzt ein Ehevertrag und mein Eheleben zu regeln. Also wir leben ja einfach zusammen. Und warum soll man das denn überhaupt machen? Also gibt es denn da Vorteile?
Genau, das ist ein unromantisches Thema, so wird es empfunden. Und also erstens unromantisch, insofern nicht so etwas, wo die künftigen Ehepartner oder schon verheirateten Partner gerne drüber reden. Und zweitens denkt man, ja, man lebt einfach zusammen, also auch die nicht-ehelichen Lebenspartner, das begegnen mir auch oft, sagen, ja, wir wollen gar nicht so viel regeln und deswegen heiraten wir nicht. Und da kommen wir zum Grund, warum das Thema mir so ein großes Anliegen ist, denn ich glaube, dieses Heiraten, da gehört eigentlich ein Aufklärungsgespräch davor. Man muss eigentlich mal wissen, was bedeutet das denn überhaupt, wenn man eine Ehe schließt? Das ist nicht nur, man lebt zusammen, sondern man löst damit Rechtsfolgen aus. Mhm. Was gilt nämlich, wenn man keinen Ehevertrag macht? Da gibt es im bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB, mehrere Kapitel drüber, über Familienrecht und die Folgen der Ehe. Mhm. Und dann auch gegebenenfalls einer Trennung oder Scheidung.
Gut, da würde man ja erstmal sagen, das ist ja nicht nachteilig, also wenn man aus dem Grund ja auch heiratet, also nicht nur wegen des Steuervorteils und auch wegen der Romantik sozusagen, dann denkt man doch, es ist alles geregelt, ist es ja offensichtlich, aber diese Regelungen scheinen nicht immer vorteilhaft zu sein für alle Beteiligten, wenn ich das so richtig jetzt einfach da mal so ableite aus unserem bisherigen Gespräch.
Richtig, also zum einen gibt es ganz viele Regelungen, das ist positiv durchaus. Also Eheleute können da auf eine rechtliche Grundlage auch vertrauen, die in vielen Fällen auch gute Regelungen enthält. Die Eheleute sind sich aber vielfach gar nicht darüber im Klaren, was es bedeutet. Und da sage ich, da müsste eigentlich schon ein Aufklärungsgespräch hin, zu wissen, so wie man eine Vermögensvorsorge, da kommen die Leute zu Ihnen, sagen, wir wollen ein Haus oder wir wollen ein Vermögen aufbauen, wie machen wir das denn? Und überlegen sich das inklusive aller Risiken und Nebenwirkungen für verschiedene Anlageprodukte. In der Ehe glaubt jeder, ja gut, da ist irgendwas rechtlich geregelt, aber keiner weiß, was so genau da geregelt ist.
Wollen Sie dazu vielleicht einfach mal ein paar Sätze sagen, was denn da geregelt ist?
Ja, als Beispiel glaubt man in der Ehe, man heiratet und automatisch ist das Vermögen ein gemeinsames Vermögen. Und im Umkehrschluss kommen ganz viele und sagen, was ist denn, wenn mein Ehepartner Schulden macht? Dann hafte ich ja dafür. Und da sind wir schon beim großen Trugschluss. Im Gesetz ist der gesetzliche sogenannte Güterstand geregelt. Das heißt eben, wie sind die Vermögensmassen der Ehepartner nach dem Gesetz geregelt? Und normalerweise, wenn Eheleute keinen Ehevertrag schließen, sind sie im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das heißt, jeder Partner hat Vermögen, was er mit in die Ehe bringt. Und das bleibt auch eigenes Vermögen. Und man kann auch in der Ehe eigenes Vermögen dazu erwerben. Man kann auch gemeinsames Vermögen erwerben. Man hat aber verschiedene Vermögensmassen dann. So, und das wird ja im normalen Fall des ehelichen Zusammenlebens, spielt das nicht die Rolle. Da macht man sich die Gedanken nicht drüber. Also als Beispiel, die Immobilie in der Ehe wird erworben und man bezahlt die gemeinsam, man baut die gemeinsam auf und macht sich die Gedanken darüber gar nicht, wo das Geld jetzt herkommt. Das ist Familieneinkommen in der intakten
das,
Ehe.
Das ist in der Tat in meiner Berufspraxis ein Thema, wenn eine Immobilie gekauft wird oder schon vorhanden ist und gerade auch im Trennungsfall oder nach einer Scheidung. Ich denke, das ist aber so ein spezielles Thema, da sollten wir nochmal eine gesonderte Folge zu machen. Und genau. Das stellen wir jetzt einfach mal so ein bisschen in Klammern und sagen, das besprechen wir dann im Detail nochmal in einer unserer nächsten Folgen. Also wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen, halte ich jetzt fest, dass Sie gesagt haben, der Güterstand, das ist eine Fragestellung, die man vorher bedenken sollte. Ist die gesetzliche Regelung des Zugewinnausgleichs, ist das für uns zutreffend oder wollen wir den Güterstand anders formulieren?
Richtig, und dazu ist die Immobilie, auf die wir eben, wie Sie sagen, nochmal separat zurückkommen, aber ein Beispiel der typischen Anlage, die Eheleute so gemeinsam im Sinn haben. Das können ja auch andere Vermögensgegenstände sein und dann noch andere Themen wie den Unterhalt, die Altersvorsorge. Das sind alles so Bestandteile, die man mal betrachten kann und überlegen kann, was hat das Familienrecht vorgesehen für Eheleute, wie diese Teilbereiche der Ehe geregelt werden. Und erst wenn man sich darüber klar wird, was das Gesetz vorsieht, kann man jetzt überlegen in der individuellen Situation, was passt jetzt für diese Eheleute?
Ja, wer kann einen Ehevertrag schließen? Das ist ja klar, alle, die praktisch im Blick haben zu heiraten. Und verheiratete Paare, klar, also oder verpartnerte Paare, gleichgeschlechtliche Paare. Aber die Frage ist eben, zu welchem Zeitpunkt macht das am meisten Sinn, würde ich jetzt mal so fragen wollen.
Genau, also wer im Blick hat, sich damit zu beschäftigen und plant zu heiraten, finde ich, hat den besten Zeitpunkt gefunden, wenn er sich vor der Eheschließung schon mal darüber auseinandersetzt, weil das auch eine Grundlage ist, wie Sie vorhin sagten, ist so ein bisschen unromantisch, aber gehört vielleicht mit zur Hochzeitsvorbereitung. Die Buchung des Saals ist vielleicht auch nicht so romantisch in den Formalien und in den Verträgen. Und insofern passt das ganz gut, sich darüber vorher mal klar zu werden und so einen Ehevertrag vor der Eheschließung zu machen und dann kommt der romantische Part. Wenn jetzt aber Paare schon verheiratet sind und aus einer Lebenssituation erkennen oder aus, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, auf den Bedarf kommen, dass sie sich mit dem Thema Ehevertrag beschäftigen wollen, dann ist das jederzeit möglich. Und man muss auch sagen, auch Ehen in der Krise können mit einem Ehevertrag vielleicht sogar geglättet werden oder geregelt werden. Also wenn Partner sagen, wir haben eine Ehekrise, wir wissen noch nicht, trennen wir uns, lassen wir uns irgendwann mal scheiden oder klappt es wieder mit der Ehe, dann kann das sogar helfen, habe ich in meiner Praxis erlebt, dass die Ehepartner mal kommen, lassen sich beraten, machen einen Ehevertrag, schaffen damit finanzielle Ungleichgewichte oder Punkte, die ihnen im Weg stehen, die zwischen den beiden stehen, mal aus dem Weg, indem sie sie regeln. Und haben dann eigentlich wieder Zeit, sich mit dem Eigentlichen, was für die beiden ja wichtig ist in der Ehe, dem Zusammenleben und der Nähe und der Beziehung zu beschäftigen.
Ja, das finde ich ist ein sehr spannender Aspekt. Also das habe ich auch schon erlebt, gerade gestern in der Beratung, wo die Eheleute unterschiedliche Meinungen zum Beispiel zum Thema Altersvorsorge haben und auch sicherlich Unklarheiten darüber, was tatsächlich rechtlich sozusagen formal per Gesetz vorgesehen ist. Wo sicherlich durch so einen Ehevertrag dann auch eine Sicherheit auf beiden Seiten reinkommen könnte. Wer hat nun welche Ansprüche? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Paaren mit unterschiedlichen Nationalitäten vielleicht ein Thema ist, weil da ja auch dann das jeweilige andere Heimatland ist, der Ehepartnerin, des Ehepartners, eine Rolle spielen kann, also mit anderen Regulierungen, dass man da eben auch unter Umständen Regeln in so einem Vertrag halt mit reinnimmt.
Genau, für Paare mit unterschiedlichen Nationalitäten, aber auch für Paare mit gleicher Nationalität und dem Aufenthalt zum Beginn der Ehe in einem dritten Land wiederum, kann das sogar essentiell wichtig sein, mal zu klären, welche Rechtsgrundlage wollen wir denn für die Ehe haben. Also soll dann das Land, sagen wir mal, Eheschließung in Dänemark und man lebt auch erstmal da, das gibt's vielfach hier im Norden, und dann kommt man wieder nach Deutschland zurück. Was gilt denn jetzt für die Ehe? Dänisches Recht, deutsches Recht? Das kann man in einem Ehevertrag regeln, sodass man die Klarheit hat. Und dann kann man es auch so regeln, wie man das möchte. Oder man hat Auslandsvermögen, dann sollte man da auch mal drüber nachdenken, wie das einbezogen werden soll und nach welchem Recht
das regelt. Dem kann ich nur zustimmen, also speziell, wenn auch Immobilienvermögen da in der Familie vorhanden ist oder potenziell auch Erbe zu erwarten ist. Das sind alles so Spezialthemen, die immer mal wieder hochpoppen. Jetzt Dänemark ist richtig hier im Norden, aber umgekehrt es gibt viele Länder, wo dann eben das einfach auch anders ist und nicht alles quasi vorhergesehen ist.
Deswegen ist meine Idee auch, dass Ehepartner sich durchaus vor der Ehe mal beraten lassen oder in den verschiedenen Lebenssituationen, und man dann darauf eingehen kann, was ist für die beiden denn wichtig. Erstmal Klarheit schaffen und dann sehen, welcher Regelungsbedarf ist. Was ich vermeiden möchte, jetzt zu sagen, jeder braucht einen Ehevertrag und wir müssen alles überregulieren, obwohl wir doch schon Familienrecht haben. Das ist ja die Grundlage fürs Zusammenleben. Und dann schauen wir, wie ist die individuelle Situation? Brauchen wir da zusätzliche Regelungen? Wollen beide ein anderes Ziel? Wollen beide eine darüber hinausgehende oder anderes geartete Regelung für ihre Ehe haben? Und das kann man dann dosieren. Da muss man nicht alles abändern. Das ist ein wichtiger Punkt, das einmal festzustellen. Und dann sieht man den Umfang auch, den man halt überhaupt braucht.
Genau. Gut, jetzt haben wir praktisch also gesagt, also im Eherecht, das eben per Gesetz sozusagen gilt, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB, eine abweichende Regelung eben zu treffen, auch für Trennungsfolgen, Scheidungsfolgen. Von daher, wir haben gesagt, also der Güterstand ist ein Thema und der Zugewinn, mit oder ohne. Immobilien sind ein Thema, Auslandskonstellationen sind eine Situation. Welche Themen haben wir denn da noch, die praktisch inhaltlich
genau, ganz großes Thema ist Unterhalt, wenn sowohl für den Ehegatten wie auch für Kinder, das ist immer wieder ein Thema, Trennungsunterhalt, nachehelicher Unterhalt, darüber kann man auch in einem Vertrag sowohl vorsorgend wie auch im Krisenfall Regelungen treffen. Dann die eheliche Immobilie nicht nur als Vermögensgegenstand, sondern auch mit der Frage verbunden, wer hat da das Wohnrecht? Kommen wir gleich nochmal auf ein paar Aspekte im Einzelnen zurück. Altersvorsorge kann ein Thema sein. Das sind alles so Aspekte, die man dann einmal durchgeht in der Beratung und dann überlegt, zu welchen Aspekten wollen die Eheleute Regelungen haben. Aber das sind so typische Felder, zu denen man, auf die man im Ehevertrag eingeht.
Haben Sie persönlich eigentlich einen Ehevertrag mit Ihrem Mann? Ich glaube, Sie sind auch verheiratet.
Genau, das haben wir auch, weil man eine Betrieb, also eine Selbstständigkeit, ist so ein klassischer Anwendungsfall, wo man mal überlegen muss, ob man einen Ehevertrag schließt. Beispiel, ein Arzt-Ehepaar, der Arzt hat die Praxis ganz zu Beginn der Ehe aufgebaut, sich selbstständig gemacht, und die Ehefrau hat in der Praxis mitgearbeitet. Am Anfang wenig, wegen der Kindererziehung, dann etwas mehr. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was würde denn im Krisenfall passieren? Wenn einer von beiden die Scheidung möchte, die sagen, okay, Ehe wird aufgelöst, dann müsste man das Vermögen teilen. Das Vermögen ist im Wesentlichen diese Praxis. Der Anspruch des anderen im klassischen Güterstand auf Zugewinn bedeutet, man hat den Anspruch auf das hälftige Vermögen, und zwar in Form von Geld. Also die Ehefrau könnte jetzt sagen, diese Praxis ist, setzen wir jetzt mal einen Raum, 1 Million wert, dann hätte sie einen Anspruch auf Auszahlung von 500.000. Woher will dieser Arzt es denn nehmen? Denn das hat er zwar als theoretisches Vermögen, diese Praxis hat diesen Marktwert, aber er hat das Geld ja nicht liquide. Er müsste die Praxis verkaufen, um daraus dann seine Frau auszahlen zu können, was ihm gleichzeitig die Lebensgrundlage raubt.
Gut, das ist jetzt ein Beispiel, was in unserer Berufspraxis eher selten vorkommt. Bei uns hat eher die Frau die Praxis. Ist eher selten, dass die Frauen eben sowas dann regeln. Also weil Frauen, selbst wenn sie Unternehmerinnen sind oder wenn sie beruflich sehr erfolgreich sind, Ja gut, das ist jetzt eine Pauschalisierung, aber tendenziell auch vielleicht weniger Regelungen dann treffen in der Folge. Auf jeden Fall ist es für alle Beteiligten, also egal ob Frau oder Mann, sinnvoll, dann da eine Regelung entsprechend halt zu treffen. Und Sie sagen, wenn jemand unternehmerisch tätig ist, selbstständig ist, dann tendenziell noch eher einen Vertrag zu schließen.
Genau, das ist ein klassisches Beispiel dazu. Um noch einmal die Voraussetzungen klarzustellen, wie schließt man überhaupt so einen Ehevertrag? Man muss sich über diese Inhalte klar werden, weshalb ich ja sage, da muss man erstmal selber vielleicht drüber klar werden, was möchte man anders haben, sich anwaltlich am besten beraten lassen oder auch in Verbindung von, ausgehend von der Vermögensberatung überlegen, welche Ziele sollen verfolgt werden und dann familienrechtliche Beratung dazuziehen. Und eine Einigung darüber erzielen, was passieren soll. Und diese Eckpunkte müssen dann auch letztlich notariell beurkundet werden.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Also es bedarf auf jeden Fall einer notariellen Beurkundung, ja. So ein solcher Vertrag.
In der Regel ja, wenn solche Kernbereiche wie Unterhalt oder Vermögensaufteilung, Zugewinn betroffen sind, dann sind das eben so wichtige Dinge, dass der Gesetzgeber da auch die notarielle Beurkundung als Form vorgesehen hat. Genau, ja. Genau, warum macht das dann trotzdem Sinn, dass man sich anwaltlich beraten lässt? Man kann auch direkt zum Notar gehen. In der Regel ist es nur so, dass der Notar schon wissen möchte, was haben die Eheleute denn vereinbart. Also der wird diese Beratung nicht in der Ausführlichkeit machen und auf die individuelle Situation so eingehen.
Stimmt, so ist es bei uns hier in Hamburg. Also in Hamburg ist es ja getrennt, also Notare, ja. Notariate, die Ausübung des Notarsberufs ist eine andere Tätigkeit als die der Rechtsberatung. In vielen anderen Bundesländern ist das ja nicht so, also wie in Schleswig-Holstein oder Hessen. Da kann das eine Person sozusagen ausüben, nach meinem Kenntnisstand. Aber hier in Hamburg ist es definitiv getrennt.
Muss ich auch noch mal ein bisschen korrigieren vom Verständnis. Mhm. Es gibt zum Beispiel, ist ja nicht weit von hier in Schleswig-Holstein, die Anwaltsnotare. Also das ist dann durchaus, kann das ein Kollege sein, der Familienrecht und Notar macht. Aber er darf immer nur eine Funktion wahrnehmen. Das heißt, berät er einen oder beide Ehepartner, dann kann er nicht mehr gleichzeitig Notar sein. Also in dem Moment, wo er in die Beratung geht, dann wird er Vertreter meinetwegen der Ehefrau oder des Ehemanns, egal, einem von beiden Beteiligten. Dann kann er nicht mehr gleichzeitig der Notar sein, denn der Notar ist immer neutral.
Genau, aber grundsätzlich ist es zulässig, dass, also das ist nochmal eine gute, ja, sehr wertvolle Ergänzung. Vielen Dank. Und es gibt auch zunehmend Notarinnen, auch hier in Hamburg. Nicht nur Rechtsanwältinnen, wie wir hier ja auch sehen, erfreulicherweise.
Genau.
Genau, das ist also wirklich eine tolle Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte.
Absolut.
Ja, damit haben wir eigentlich sehr wesentliche Aspekte dieses ganzen Themas rund um den Ehevertrag schon besprochen. Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel aus Ihrer Beratungspraxis, wo Sie sagen, das wäre günstiger gewesen, wenn da schon ein Ehevertrag gewesen wäre oder gut, dass die jetzt gerade gekommen sind, das alles zu regeln, dass man das so ein bisschen nochmal lebendig vielleicht auch hört?
Ja, für mich ein klassisches Beispiel ist das Thema Unterhalt. Wir versuchen ja und sind auf einem guten Weg, auch im beruflichen Umfeld die Frauen voranzubringen. Also es ist nun mal, soll kein Klischee sein, aber meistens ja so, dass die Frauen die Care-Arbeit machen, die Kindererziehung übernehmen und in der Berufstätigkeit oder in der Karriere zumindest zurückstecken. Viele Frauen sind ja Teilzeit berufstätig, aber verdienen weniger und weniger Karrierechancen, verzichten auf einen Teil. Wenn jetzt eine Trennung eintritt, dann ist die Frage, wie sieht das denn dann in der Situation aus? Es führt in der Regel dazu, dass die Frauen weniger Einkommen zur Verfügung haben und der ganze Lebensstandard sinkt. Die Frauen haben nicht mehr einen pauschalen Unterhaltsanspruch gegen den Ehepartner für die Kinderbetreuungszeit, also für den Umstand, dass sie Kinder betreut haben, sodass man jetzt sagen könnte, es gibt bis zum Renteneintritt einen Unterhaltsanspruch.
Genau, da gibt es ja die gesetzliche Änderung von vor einigen Jahren, die bewirkt hat, dass Frauen mehr Verantwortung da vom Gesetzgeber aus zugerechnet wird sozusagen.
Genau, da gab es früher immer den Spruch, einmal Chefarztgattin, immer Chefarztgattin, das war so diese Pauschalierung so der Hausfrauen-Ehe. Da sind wir ja weit von weg jetzt, also entwickeln uns da weg und auch die Rechtsprechung hat dem Rechnung getragen, gesagt, grundsätzlich ist mal jeder für sich selbst verantwortlich. Nur rein faktisch, wenn einer der Beteiligten, und das sind ja nicht nur immer die Frauen, es können auch die Männer die Kinderbetreuung übernehmen, das ändert sich ja durchaus. Also derjenige, der zurücksteckt, der kann berufliche Nachteile haben. Und jetzt kann man mal darüber nachdenken, wie regelt man diese beruflichen Nachteile in einem Ehevertrag? Dass man zum Beispiel sagt, demjenigen, der zurückgesteckt hat beruflich, um Kinder zu erziehen, dem soll aber im Falle einer Trennung oder Scheidung für eine bestimmte Zeit, die vielleicht länger ist als das, was die Rechtsprechung im Moment dazu beschließt, Unterhaltsansprüche zustehen. Und in welcher Höhe sollen die denn sein? Sodass eine finanzielle Absicherung für denjenigen da ist, der sagt, ich übernehme mehr von der Care-Arbeit als der andere.
Genau, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir auch gerne raten, zum Beispiel, wenn das Familieneinkommen insgesamt entsprechend attraktiv ist und da ein entsprechendes zu versteuerndes Einkommen jährlich aufläuft, zu sagen, dass die Person, die sich eben um das Familienwohl kümmert und eben nicht so intensiv berufstätig sein kann, dass man da zum Beispiel eine Basisrente, eine Rürup-Rente eben für die Person eben macht, um halt auch den Steuervorteil entsprechend mitzunutzen, also den Gesetzgeber an der Altersvorsorge zu beteiligen. Und auch dazu haben wir ja eine Folge, die wir unten in den Shownotes verlinken können, wie man sowas eben auch entsprechend dann vorbereiten kann und regeln, also aufsetzen kann, in Anführungsstrichen.
Das finde ich ein sehr gutes Beispiel für die Verzahnung von unseren beiden Beratungsbereichen. Wenn Sie über Rente beraten und über Steuervorteile, dann kann ich eben darauf hinweisen, dass diese Altersvorsorgeregelung auch aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Denn beide Ehepartner profitieren während der Ehezeit von dem, was in Rentenrechte eingezahlt wird. Das sieht ja das Familienrecht so vor, dass solche Rentenanrechte im Falle einer Scheidung geteilt werden. Ist die Ehe intakt, ist ja, wird ohnehin davon gelebt, ist es das Familieneinkommen. Nur im Falle der Trennung werden diese Anrechte geteilt. Das heißt, für die Zeit der Ehe profitieren da durchaus beide hälftig von, auch wenn einer mehr verdient hat und mehr Rentenrechte aufbauen konnte als der andere.
Genau, dann bleibt im Trennungsfall, bleibt dann der Partei eben einfach mehr über, in Anführungsstrichen, wenn in Summe einfach mehr vorhanden ist.
Ja, das, also für die Ehezeit wird es halt geteilt. Klar, man hat dann, beide haben dann eigentlich mehr übrig. Aber was passiert für die Zeit nach einer Scheidung? Jetzt nach der Scheidung hat man diese Anrechte geteilt, die entwickeln sich weiter, verzinsen sich hoffentlich weiter. Nur jetzt bleibt ja oft eine Zeit bis zum Renteneintritt. Da müssen ja weiter Anrechte aufgebaut und angespart werden. Und dann kommt man jetzt in diese Falle, in die der geringer verdienende Ehepartner rutscht. Wenn er jetzt selber ein geringeres Einkommen hat aus diesem Karriereverzicht heraus, wird er auch nicht mehr in der Lage sein, so gut und so viele Rentenanrechte aufzubauen. Der andere Ehepartner ist aber nicht mehr da, der teilt ja das nicht mehr. Der kann selber seine höheren Anrechte aufbauen weiterhin. Das heißt, die Rentenlücke, die da entsteht, die wird halt größer und führt dann im Zweifel zu dem Fall der Altersarmut, die, so jetzt wieder Statistiken, die ich dazu gesehen habe, ja doch immer noch die Frauen mehr trifft. Und insofern ist dieser Altersvorsorgebaustein, den man zusätzlich aufbaut für denjenigen, der beruflich zurücksteckt, so wichtig, damit der auch sich weiterentwickeln kann. Und man kann in so einem Ehevertrag auch eine zusätzliche Absicherung für den Kinderbetreuenden auch für die Zeit nach einer Trennung und Scheidung vorsehen. Also eine zusätzliche Verpflichtung zum Beispiel, neben Unterhalt oder Stadtunterhalt in eine Rentenversicherung weiter Beiträge einzuzahlen.
Ja, da haben wir ganz viele Möglichkeiten jetzt erstmal schon gehört. Ich glaube, für heute ist das jetzt erstmal so ein großer Rundumschlag. Aber wie immer gilt ja, dass wir auch gerne nochmal weitere Fragen entgegennehmen per Mail, wie wir das ja auch immer sagen. Also von daher vertiefen wir das bei Interesse-Thema auch nochmal an anderer Stelle. Haben Sie vielleicht noch irgendeine abschließende Zusammenfassung oder Punkte, die Sie nochmal aufführen wollen zu dem Thema, bevor wir dann das für heute auch abschließen?
Abschließend wäre mir noch wichtig zu sagen, dass beide Ehepartner sich klar machen sollten, dass die Beiträge, die beide in diese Ehe leisten, durchaus gleichwertig sind. So sieht es das Gesetz, so sieht es die Rechtsprechung. Aber es sehen nicht unbedingt immer die Ehepartner so. Es wird durchaus immer noch am Monetären festgemacht. Wer mehr verdient, hat vielleicht auch mehr in der Ehe beigetragen. Das soll aber nicht so sein, sondern da müssen sich beide stärken, auch gegenseitig in dem Selbstvertrauen und in dem Verständnis in die Ehe, dass das so ist. Dann, dass wir uns ansehen müssen, wie sind diese Grundlagen, gegebenenfalls korrigieren und so einen Ehevertrag damit im Abschließenden auch nicht nur für besonders reiche Personen und wohlhabende Personen geeignet ist, sondern durchaus für viele Sinn machen kann, um bestimmte einzelne Punkte zu korrigieren und an die finanziellen Aspekte abgesichert zu haben, wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die schließt man auch ab am Anfang einer oder macht sich Gedanken darüber, ob man sie abschließt. Und damit eine gute Grundlage für das eheliche Zusammenleben hat.
Sehr schön, dann sage ich vielen Dank, Frau Feigl. Schön, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de. Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr findet ihr auch auf unserem Blog auf wertundwohlsein.de. Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.